Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett. Diesmal wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, die derzeit ganz Österreich bewegt. Warum ist Sebastian Kurz noch immer an der Macht? An den Mikrofonen für euch sind heute
Marliese,
Gerhard,
Werner
und Axel. Ja, die Frage, warum ist Sebastian Kurz noch an der Macht, irgendwie, die stellen sich viele momentan in Österreich. Die einen, die natürlich nach wie vor begeisterte Basti-Fans sind und wollen, dass er bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hoffentlich im ewigen Leben noch in Österreich regiert. Über solche Bundeskanzler hat es ja früher auch schon Witze gegeben. Wolfgang Schüssel, irgendwie Witze waren sehr berühmt, wo es immer darum gegangen ist, irgendwie, dass er bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag an der Macht bleiben will. Andere haben das aber so interpretiert, dass die Welt bald untergehen wird. Und natürlich gibt es auch ganz viele in Österreich, und da gehören wir definitiv dazu, die der Meinung sind, dass Sebastian Kurz in Wirklichkeit keinen Tag länger in diesem Land regieren sollte, weil er nicht weil er irgendwen belogen hat oder sonst irgendwas, irgendwie das machen viele Leute auf der Welt, sondern schlicht und einfach, weil er dieses Land sozialpolitisch an den Abgrund oder in den Abgrund geführt hat, so muss man es ehrlich sagen, weil ja Gott die Milliarden ans Großkapital umverteilt, während es gleichzeitig für arbeitslose Menschen, kleine selbstständige Leute, die eh schon viel zu wenig haben, nicht einmal ein paar Cent zusätzlich gibt, weil er das Land einfach entlang von einem grausigen Nationalismus und Rassismus spaltet und wer schlicht und einfach auf der falschen Seite steht. Er steht auf der Seite vom großen Kapital und nicht auf der Seite von uns arbeitenden Menschen, von der Jugend, von den Pensionisten und Pensionistinnen. Und eigentlich wollen wir endlich wieder eine Regierung haben, die auf der Seite der großen Masse steht, also der vielen, der 99%, wie man auf Neudeutsch sagt, und nicht des 1%, des Reich oder Superreich ist. Ja, was gibt es zu sagen zu unserem lieben Sonnenkanzler?
Naja, also ich habe mir als Vorbereitung für diesen Podcast mal kurz überlegt, in welchem politischen System leben wir gerade. Der Axel hat eh schon gut eingeleitet. Wir haben es einerseits mit einem Kanzler und seinem System, einer türkisen Partei zu tun, die einen knallharten, manchmal rechts außen durchsetzten Rechtspopulismus betreibt. Wir haben auf der anderen Seite fast ausschließlich neoliberale Parteien in Österreich, beziehungsweise eine Sozialdemokratie, die auch neoliberal durchsetzt ist. Und was gleichzeitig passiert ist in den letzten Jahren, es haben sie sozusagen, ich sage mal, rechte Orientierungen gesellschaftlich verfestigt. Ne? Durch die Grenzen des Sagbaren wurden sozusagen in der Gesellschaft weiter nach rechts verschoben. Das erleben wir, glaube ich, tagtäglich. Ne? Andererseits haben wir es mit einer Arbeiterschaft oder Arbeiterinnenschaft zu tun, die von Abstiegsängsten geprägt ist. Und diese Ängste werden ja ganz bewusst von einem Rechtspopulisten geschürt, in unterschiedlichster Form, ob das jetzt gerade, wie wir es gerade jetzt leben, mit einer Landkarte von Vereinen ist oder ob das sozusagen wieder die Frage des sozusagen von Migranten, Migrantinnen ist. Und in Wirklichkeit ist dieses Schüren dieser Ängste dient ja nur dazu, der Festigung der Macht und diese Macht zu erhalten. Das ist sozusagen die ewige Strategie der Rechtspopulist, und das war es auch der Faschist in Wirklichkeit. Und ich würde sagen, unsere Frage jetzt muss ja auch darüber diskutieren, wie kommen wir dazu, dass wir einerseits eine Politisierung der Arbeiterinnen unserer Gesellschaft erreichen und gleichzeitig sozusagen es schaffen, mit ihnen gemeinsam aktiv zu werden. Ne? Also ich würde also sagen, das ist auch dann mein weiterer Beitrag im Podcast.
Ich finde es ja total spannend. Ich komme gerade von einer FSG-Tagung, wo uns die neue Generation What-Studie vorgestellt worden ist. Das ist eine Studie, die alle paar Jahre von Ö3 gemeinsam mit Sora gemacht wird. Und ich habe sie wieder mal total eindrucksvoll gefunden, wie sehr diese Studie eigentlich dem widerspricht, was große Teile der Arbeiterinnenbewegung glauben. Wie wenn man mit viel Leid, Genossen, Genossinnen in der Partei oder in der Gewerkschaft redet, irgendwie, dann sagen alle, man, die Jugend ist so unpolitisch. Völliger Blödsinn. Wenn man sich die Antworten auf die Fragen der Studie anschaut, dann wollen diese Leute extrem viel verändern an unserer Gesellschaft. Und was halt die Genossen und Genossinnen immer meinen, ist, dass sie nicht parteipolitisch aktiv sind. Und das kann ich durchaus verstehen, weil das sehen wir ja zum Beispiel an der Fridays for Future-Bewegung. Jugendliche werden dann aktiv, wenn man erstens selber mitbestimmen kann, was wie gemacht wird, und wenn man zweitens auch wirklich politisch aktiv sein kann. Also wenn es eine Bewegung ist und keine Sitzung. Und die Arbeiterinnenbewegung ist halt in weiten Teilen zur Sitzung geworden und nicht mehr eine Bewegung. Und das, glaube ich, ist eines von den großen Problemen in Wirklichkeit. Das war zum Beispiel, ich habe jetzt leider die genauen Zahlen nicht im Kopf und die Präsentation habe ich zwar schon gekriegt, aber im Hintergrund nicht aufgemacht. Das ist zum Beispiel abgefragt worden, welche Sozialleistung eingeschränkt werden könnte in Österreich. Und die jungen Menschen, also da geht es nicht nur um Jugendliche, sondern es geht auch um junge Erwachsene bei dieser Erhebung immer, haben zu über 70% haben gesagt, keine einzige dieser Sozialleistungen darf abgeschafft werden. Und wenn man es im Durchschnitt durchgerechnet hat, waren es über 90% bei jeder einzelnen Sozialleistung, die gegen eine Abschaffung oder eine Kürzung war. Ja? Also das sagt schon ein extrem solidarisches Denken, finde ich, irgendwie bei jungen Menschen. Und das ist auch eine totale Hoffnung irgendwie, dass sich dadurch was verändert irgendwie. Nur wenn ich mir anschaue, wie verknöchert und versteinert die Strukturen in vielen Organisationen der Arbeiterinnenbewegung sind, irgendwie, dann werden halt diese jungen Leute, die so denken, irgendwie da nie reinkommen irgendwie. Und das ist ja ein interessanter Kontrapunkt zu einem Sebastian Kurz, der noch extrem jung war, wie er das erste Mal ganz weit oben angekommen ist. Wenn ich mich recht erinnere, war er 24, wie er Staatssekretär geworden ist. Nicht viel über 30, wie er Bundeskanzler geworden ist. Also gerade einmal ein paar Jahre älter, wie die befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in dieser Studie. Und er ist groß geworden eigentlich mit einer totalen Retropolitik. Also einer Politik, die eigentlich zurück will in einer Zeit, die, glaube ich, nur die wenigsten Leute in dem Land wieder haben wollen. Und jetzt stört sich halt so eine Grundfrage irgendwie. Und das ist eine Frage, die ich auch gern euch weiterstellen darf, irgendwie, was ihr davon haltet. Wenn man sich jetzt anschaut, was die SPÖ sagt im Parlament, dann setzen halt alle in Wirklichkeit darauf, dass der Kurz gehen wird müssen, weil er möglicherweise auch angeklagt wird. Ich halte das für eine brandgefährliche Geschichte irgendwie, weil wenn man eine Anklage gegen wen kann man relativ schnell inszenieren. Und damit konnte man natürlich auch gute Leute ausschießen und nicht nur die rechten Reaktionäre, so wie ein Kurz. Und eigentlich setzt keiner auf das, was in vielen anderen Ländern normal ist, nämlich Massenmobilisierungen und Chuck. Wenn ihr nur daran denkt, zum Beispiel genau wie Schwarz-Blau 1 an die Macht gekommen ist in Österreich ziemlich zur gleichen Zeit, sind in Argentinien 3 Präsidenten innerhalb von 2 Monaten aus dem Amt gestreikt worden. Die Donnerstagsdemos, die ursprünglichen, haben in Österreich auch durchaus eine sehr große Breite gehabt, aber halt auch eine sehr große Schwäche. Die organisierte Arbeiterinnenbewegung ist nicht drauf eingestiegen. Also stellt sich halt quasi irgendwie die Frage, wie will man Politik verändern? Will man das wirklich machen, indem man sie abhängig macht von der bürgerlichen Justiz? Oder setzt man auf die Kraft von Menschen, die selber politisch aktiv werden? Wie sektioniert es?
Ich würde noch ergänzen, also in der bürgerlichen Demokratie ist ja üblich ein Wechsel der Regierung durch Abwählen, ne? Durch eine Wahl, die stattfindet und dann wird entweder wieder die Regierungspartei irgendwie bestätigt von der Bevölkerung oder sie wird abgewählt, also hat keine Mehrheit mehr und kann dadurch nicht mehr regieren. Also die Möglichkeit darf man auch nicht vergessen. Aber du hast doch nicht völlig
recht. Da muss man dann bis zur nächsten Wahl warten und das dauert einfach zu lang.
Genau, ja, eben. Das kann manchmal sein, dass es dringlicher ist, dass dieser Wechsel passiert und dann, ja, dann gibt es eben die Möglichkeit, entweder das auch wieder im Parlament, kann natürlich auch ein Misstrauensantrag eingebracht werden, der erfolgreich ist. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch immer, das passiert auch immer wieder in der Geschichte, dass Parteien vor allem in Regierungen in Koalitionsform nicht über ganze Periode halten, weil dann die Partner irgendwie sich auseinanderleben und nicht mehr miteinander können. Dann kann dieser Misstrauensantrag auch erfolgreich sein. Also diese Möglichkeit gibt es auch noch. Aber natürlich, darf man nicht vergessen, es sollte natürlich auch natürlich die Möglichkeit geben, dass sozusagen der Druck von der Straße passiert, ja. Dass die Menschen sozusagen ihren Mut zum Ausdruck bringen können und dann dadurch erreichen, dass eine Regierung den Hut nimmt. Ja. Das ist sozusagen, sollte auch immer eine Option sein, die man bedenkt, die gern sozusagen von Menschen, die sozusagen in juristischen Kategorien denken, meist vergessen wird. Ne? Dass diese Möglichkeit ja auch immer bestehen sollte, dass auch sozusagen der Druck, die Mitbestimmung von der Straße auch da einbezogen wird und eine Rolle spielt und auch mal erfolgreich sein kann. Ja, sozusagen mit der stärksten Form einer Revolution will ich jetzt erst einmal gar nicht reden, vielleicht kommen wir ja darauf noch zurück.
Ich glaube, dass der Herr Kurz einfach auf alte, bereits funktionierende oder bereits erprobte Systeme zurückgegriffen hat, die teilweise aus dem Faschismus standen, vor allem aus dem Austrofaschismus, weil der Herr Dollfuß ist ja ähnlich vorgegangen und ist ja auch zuerst Minister gewesen, dann ist er Bundeskanzler geworden und dann hat er schon langsam aber sicher alles ausgeschaltet, was ihm unlieb ist, weil wir erinnern uns an Schwarz-Blau, also Strache und Kurz, die haben ja überhaupt nicht mit den Arbeitnehmerinnenbewegungen gesprochen, oder? Die haben uns ja vollkommen ignoriert und und jetzt reden sie ja auch nur mit uns, weil die Grünen drinnen sind, weil von selber würden sie ja nicht mit uns sprechen. Und dieses System des Aufbaus von einer neuen Partei, ja, also, weil es gab ja dann die Vaterländische Front. Und diese Vaterländische Front hat genau das Gleiche getan, was die Türkisen jetzt tun. Die haben einen Haufen Geld eingekaut in die Werbung und in die Propaganda. Die haben da Wandzeitungen, Veranstaltungen und so weiter. Und diese Veranstaltungen, die sie inszeniert haben, wir erinnern uns an das Bild, wo da die ganzen Leute mit den türkisen Leibern sitzen. Könnt ihr euch nur erinnern, die in dieser Halle da sind. Und dann, wir erinnern uns an die, in der Stadthalle war das, wo da diese Geisterheiler waren oder sonst oder katholischen irgendwas, keine Ahnung. Die Rechtschristen, die dann dem Kurz die Hand aufgelegt haben oder sonst irgendwas. Das heißt, er hat sich da sozusagen rein in dieses Messiashaftige, in dieses, wir müssen wieder an Gott glauben und an das Ganze, an den ganzen Schmafu. Und das war ja bei den Austrofaschisten, bei dem Ständestaat, bei der Kanzlerdiktatur, wurscht, wie man es nennt, genau so. Ne? Die haben ja da sich wieder auf Gott berufen. Sie haben die Verfassung missachtet und sie haben die Verfassung so sehr missachtet, dass sie sogar am 1. Mai die neue Verfassung herausgegeben haben. Ständestaatliche Verfassung, die überhaupt nichts mehr mit Gleichberechtigung oder sonst irgendwas zu tun gehabt hat.
Aber sie haben es gescheit gemacht, oder? Weil sie haben zuerst den Verfassungsgerichtshof abgesetzt. Also dass es auch keinen mehr gibt, irgendwie der was dagegen sagen kann.
Ne? Vollkommen richtig, genau. Das haben sie ja getan. Ne? Naja, es sind vier christliche Verfassungsrichter sind zurückgetreten und somit haben die keine Entscheide mehr treffen können und somit waren sie de facto außer Kraft gesetzt. Ne?
Ausgeschaltet.
Naja, Mama, das ist so was, das ist halt leider so passiert. Ne? Was die Austrofaschisten, also die Vaterländische Front auch getan hat, sie hat auch, wir reden ja jetzt immer von diesen Vereinen, wo dann die Parteienförderungen oder sonst irgendwas alles landet, ne? Also diese Unterstützungen für die Wahlwerbung und so weiter. Bei den Vaterländischen Front waren das der sogenannten Freunde der Bewegung. Ja, die hat das halt damals anders geheißen, aber war genau das Gleiche. Und die Vaterländische Front hat sich gegründet, hat eine riesen Propaganda aufgezogen und erst dann haben sie sich überlegt, wer sie eigentlich, also was, wie sie sich eigentlich organisieren, ne? Also was sie eigentlich machen sollen, das ist der Unterschied. Aber sie haben unter dem Führerprinzip gearbeitet. Dollfuß war der Führer von dieser Vaterländischen Front und wir erinnern uns, wie der Basti übernommen hat, die ÖVP und das zu einer türkisen Bewegung gemacht hat, oder wie das jetzt immer heißen will, hat er auch sich sozusagen das Alleinherrscherrecht in der ÖVP gesichert. Ne? Also das sind wirklich ganz, ganz viele Ähnlichkeiten, auf die man da achten muss. Und natürlich antidemokratisch, Missachtung von Gesetzen, weil der Herr Dollfuß hat ja auf den Ermächtigungsgesetz seine ganze Regierung da basiert. Und den Verfassungsgerichtshof hat er deswegen so schnell loswerden müssen, weil die hätten ja diese ganzen Notstandsverordnungen aufgehoben. Und wir erinnern uns jetzt, in der Corona-Pandemie sind ja vom Verfassungsgerichtshof unheimlich viel Verordnungen und so weiter aufgehoben worden, die halt da irgendwann einmal beschlossen worden sind.
Und gar nicht mehr wirksam waren dann zu der Zeit. Ja,
ja genau, ist halt so, ne? Und was sie noch gemacht haben, also was die Austrofaschisten schon gemacht haben, sie waren eine riesige Datenkrake. Also die haben unpackbar viele Daten gesammelt, und zwar von ihrer eigenen Leid, also alle, und dann von den Leuten, die im öffentlichen Dienst waren. Ja? Von denen haben sie alles gewusst. Und wenn irgendjemand nicht gespurt hat im öffentlichen Dienst, dann gab es ein Disziplinarverfahren und dann haben sie es ausgekauft. Und wenn sie es ausgekaut haben, dann haben die ihre ganzen Pensionsansprüche verloren. Also das war schon ein ziemliches Druckmittel, dass du dann halt gespurt hast, sozusagen als öffentlicher Angestellter. Und natürlich waren sie antisemitisch großteils. Es hat dann in Wien sogar an den Schulen sogenannte Judenklassen gegeben, also wo halt dann nur mehr Juden und Jüdinnen in die Klasse gegangen sind. Und sie haben somit eine Gruppe herausgepickt, ganz im Sinne des Nationalsozialismus, auf die man noch hinhauen kann. Und der Werner hat sich schon erwähnt, die Islamkarte, die da jetzt rausgekommen ist, tut ja nichts anderes. Ich meine, da stehen ja die Adressen dabei. Das ist ja sozusagen eine Aufforderung, dass man da also für jeden Volltrottel, der da was machen will. Und damit werden sie nämlich da ihre Prozessordnungsreform durchkriegen. Und da werden sie Sicherungshaft damit durchkriegen. Und also das ist ja alles von langer Hand angedacht. Das Gleiche hat ja auch der Dollfuß auch mit der Justiz gemacht, weil ich meine, wie war das möglich, dass man den Sozialistenprozess 1936 anzettelt? Ich meine, wie sonst wäre das gegangen? Und mit der Veränderung von verschiedensten Gesetzen hat er auch außer Kraft gesetzt, dass die Pressefreiheit, da gab es dann eine Vorzensur, also da hat man, bevor man eine Zeitung drucken durfte, hat man jetzt erst vorlegen müssen. Und was passiert jetzt? Jetzt ist es halt das Geld. Ne? Jetzt, wer nicht spurt, kriegt keine Werbeinserate. Also es gibt schon also dieses System, wie kann ich mir ein Land unter den Nagel reißen, funktioniert genau nach dem gleichen System, wie es schon immer funktioniert hat.
Ich würde da gleich einhaken auf eine Gefahr, die, glaube ich, heute wenig gesehen wird, die eben eine Parallele zu Dollfuß hat. Bei Dollfuß war es ja so, der hatte ja eine Mehrheit im Parlament nur von einer Stimme, ja, so sehr brüchig und wackelig, und die war stets gefährdet. Es muss ja nur jemand krank werden oder so und schon ist es dahin mit der Mehrheit. Und diese heikle Situation war dem Dollfuß natürlich immer unangenehm und ein Dorn im Auge. Ne? Und als dann im März 1933 dann begonnen haben, die Parlamentspräsidenten zurückzutreten, hat er die Gelegenheit genutzt, um das Parlament dann auszuschalten. Ja, zu sagen, das hat sich selber ausgeschaltet und ja, damit verzichten wir jetzt drauf. Und mit den Notstandsverordnungen kann er dann ohne Parlament, ohne die parlamentarische Mehrheit suchen zu müssen, regieren. Und beim Kurz haben wir ja auch so, dass er ja auch kein großer Freund des Parlaments ist. Das kriegt er ja sehr stark zum Ausdruck. Und wenn ihn die Grünen irgendwann nicht mehr dadurch durchbringen, durch all die Schwierigkeiten, dann ist die Frage, wie er reagieren wird, wie er handeln wird. Und ja, ist nicht auszuschließen, dass er vielleicht ähnliche Wege gehen wird. Oder wie seht ihr das?
Naja, solange die Grünen das Justizministerium haben, geht es noch einigermaßen, glaube ich. Wenn sie das nicht mehr haben, dann wird es ernst.
Wobei schon, es gibt ja zwei interessante historische Parallelen in der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung. Sowohl das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz, das die Malise vorher erwähnt hat, ist unter Zustimmung der Sozialdemokratie zustande gekommen und dann 20 Jahre später für ganz was anderes benutzt worden, für dieses nie und nimmer gedacht war. Genauso wie die Sozialdemokratie 2015, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, diesen fatalen Fehler gemacht hat, einer Notstandsgesetzgebung für eine Flüchtlingsobergrenze zuzustimmen, womit man auch die Tore wieder aufgemacht hat dazu, dass das einfach der Verordnung quasi regiert wird, bei Dingen, die tief in Grundrechte, in Datenschutz etc. pp. Eingriffen oder natürlich auch in politische Grundrechte wie Versammlungsrecht. Weil am Anfang von der Corona-Pandemie hat ja die Regierung auch so tun, wie wenn es keine Demos mehr geben darf oder so, was ja rein rechtlich nie möglich gewesen wäre. Zweite interessante historische Parallele für mich, eine Äußerlichkeit, aber trotzdem sehr bemerkenswert. Das hat der Basti Kurz gemacht, wie er die neue Volkspartei zu einer Bewegung erklärt hat. Er hat ja eine neue Farbe gegeben. Und das war ja auch genau beim Übergang von der christlich-sozialen Partei in die Vaterländische Front, hat es auch eine neue Parteifarbe gegeben. Es interessiert mich jetzt, ob euch einfällt, welche Parteifarbe das war, weil es nämlich halt auch eine politische Bedeutung hat. Die Farbe der Vaterländischen Front war?
Schwarz, oder?
Grün.
Grün?
Die Hahnenschwanzler, genau. Ja.
Genau.
Ja. Ich bin insofern, also zuerst die Frage, was wäre sozusagen möglichen Aktionsstrategien? Der Axel hat gesagt, so, eigentlich muss da eine Mehrheit oder hinausgestreckt werden. Ne? Sozusagen, ich bei der Einschätzung der Sozialdemokratie würde ich sagen, gibt es einerseits die Entwicklung, also ich glaube, dass es nach wie vor die Partei neoliberale Züge hat, also bis tief in die Programmatik. Ne? Dann hat der Axel ja ganz am Anfang gesagt, so diese Frage der Bürokratisierung von Politik und von Politikabläufen vor allem. Ne? Und ich glaube, dass praktisch tief in die Gene der Sozialdemokratie und ich glaube auch der Gewerkschaftsbewegung dieser Kooperatismus beziehungsweise Sozialpartnerschaft sozusagen drinnen steckt. Und ich glaube, dass sogar die stärkere Klammer in der Partei sozusagen der rote Gewerkschafterinnenflügel ist, die sagt, eigentlich ist uns die Sozialpartnerschaft sehr, sehr wichtig. Und das verhindert sozusagen auch so ein Stück Massenmobilisierung so in der Frage, was politisch agieren anbelangt, im Sinne von den Kurz hinauszustrecken, weil ich glaube, wenn man die drei Aktionsfelder der Gewerkschaftsbewegung anschaut, einerseits Betrieb, andererseits sozusagen die Branche und andererseits die Gesellschaft, hat die Frage der Gesellschaft an Bedeutung abgenommen. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und gleichzeitig unterliegt sozusagen in der ganzen Demokratie-Diskussion innerhalb der Parteien auch, ich vermute mal innerhalb der Gewerkschaft, die erlebe ich derzeit ja nicht mehr, verwechseln die Demokratie mit einfach Mehrheitsprinzip. Und das ist das Einzige, was sozusagen bei denen immer demokratisch, die Mehrheit hat ja das gesagt. Ne? Und das ist ein fataler Irrtum, wenn es um Demokratie und Demokratieverständnis geht, hat nichts nur mit Mehrheiten zu tun, sondern viel, viel mehr. Aber die Frage bleibt trotzdem für uns interessant, wie gelingt es uns, ein Stück, eine größere Menge an Menschen, ich rede da gar nicht von Massen, sondern eine größere Menge von Menschen zu politisieren. Mit diesen Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben. Also das ist für mich die spannende Frage. Und ich glaube, es braucht sozusagen viele kleine Nadelstiche, wo du sozusagen auf Aktionsmuster zurückgreifen musst, das eh einerseits schon gegeben hat. Andererseits habe ich vor eineinhalb Jahren, da ist jetzt zwei Jahre her, im Belvedere 21 eine interessante Ausstellung gegeben über neue Aktionsformen. Ja, also da hat man einen Künstler eingeladen, das darzustellen. Und das war schon ganz spannend. Da ist sehr viel um Klima gegangen. Aber auch andere Dinge. Also sagen, was der Axel ganz am Anfang gesagt hat, ich glaube auch, da haben sich sehr, sehr viele junge Leute daran beteiligt. Ne? Und diese Aktionsformen kämen, ich sage mal, in unserer Partei und in den Gewerkschaften nur ganz selten vor. Ja? Bis überhaupt nicht. Ne? Und da ist die Frage, ob wir die nicht aktivieren müssen. Da gibt es ja auch in der Vergangenheit, wie man wird das sicher wissen, ja auch eine Menge Beispiele dazu. Vor allem in der Illegalität hat es ja die gegeben.
Großartige Beispiele gibt es da dafür, wo man nämlich gar nicht viel braucht, sondern einfach ein paar engagierte Leute und das geht schon. Der Karl Pick zum Beispiel, der hat den Ladenschlussgesetz durchgesetzt, indem er einfach immer für ganz viele Menschen vor die Geschäfte gestellt hat. Also da sind halt einfach Leute, die vor den Geschäften standen und da hat niemand reinkennen. Und somit haben irgendwann einmal die Geschäftsleute gesagt, okay, gut, wir machen ein Ladenschlussgesetz, wir stimmen dem zu. Wir haben die Blitzauftritte von den Kommunisten und Kommunistinnen während des Austrofaschismus, die einfach auftaucht sind, ihre Botschaft kundgetan haben und zack, wieder weg waren. Es gab Streuzettel, es gab während des Austrofaschismus, sind sie über die Marie-Hüfer-Straße gegangen mit einem Sofa. Es hat vorn einer geschrieben, hinten einer hat es getragen und unten am Sofa haben sie einen draufgeklebt gehabt und dann haben sie halt immer wieder das Sofa abgestellt und dann haben sie unten schnell die drei roten Pfeile hingemalt und dann sind sie wieder weitergegangen. Es gibt ganz viele Sachen, die man abschauen kann aus der Geschichte und man kann natürlich auch viele Dinge lernen. Also ich lerne gerade momentan, warte mal, wo ist denn das Bierchen? Ich lese gerade viel zu viele Bücher auf einmal, deswegen finde ich es jetzt gerade nicht. Einen Moment. Da, genau. Nämlich, das heißt Überforderungen. Und in dem Büchlein sind ganz viele verschiedene Methoden drinnen, wie man Menschen erreichen kann. Und das sind, die kosten alle nichts, es geht schnell und es macht vor allem Spaß. Und es ist ganz wichtig. Weil ich glaube nicht, dass man momentan viel Leute auf die Straßen bringt, außer man macht irgendwas gegen die Corona-Maßnahmen, dann geht das. Und da braucht man sich nicht einmal anmelden, weil dann passiert eh nichts. Und da marschieren halt ein paar Nazis mit, ist ja wurscht. Ne?
Ja, aber da kommt ja auch keiner mehr. Die Demos sind ja total klar geworden von dir in letzter Zeit. Ne?
Ja, aber das letzte Mal haben wir auch nicht gesehen. Da waren drei Leute,
ja,
Polizisten.
Das ist vorbei. Die Nazis haben es verschissen, zum Glück irgendwie. Was ich sage, ja, ich halte es auch für total wichtig, dass man kreative Aktionsformen uns zurückerobern. Ich habe halt quasi das Extrem aufgezeigt zwischen dem justiziellen Weg und zwischen der Massenbewegung. Also ich glaube schon, es wird eine Massenbewegung brauchen, um ihn kurz loszuwerden. Aber dann müssen wir uns halt die Frage stellen, wie kommen wir denn überhaupt zu einer Massenbewegung? Also ich persönlich bin schon überzeugt, dass es extrem viel politisierte Menschen gibt, die dabei wären. Aber die Menschen ist die Selbstaktivität austrieben worden, weil das halt nicht zusammenpasst mit der Bürokratisierung von Gewerkschaften und SPÖ. Weil da muss halt immer von oben quasi die Idee kommen und erst dann darf man was machen irgendwie. Aber dass Leute selber Idee haben und eine Aktion machen, das geht ja überhaupt nicht. Und deswegen ist das die Leute auch. Die Leute haben gar nicht mehr im Kopf, dass sie selber aktiv werden können. Wobei manche Formen werden ja wieder aufgegriffen aus der Vergangenheit. Das, was du von diesen Blitzaktionen von der KPÖ, von der frühen KPÖ erzählt hast, Marlise, das heißt halt heute, glaube ich, Flashmob auf Neudeutsch. Oder die SJ hat halt zum Beispiel heuer ganz stark auf so Bodengraffitis gesetzt, ja, wo sie halt den Fackelzug mit Bodengraffitis beworben haben, mit dem sie halt irgendwo hingegangen sind, was am Boden gemalt haben. Ich finde, das sind total leibende Geschichten, weil man wird diese kleinen Sachen, wie eine Marlise, die ihr beide erwähnt habt, würde man brauchen, dass man zu einer Massenbewegung kommen kann, sonst passiert ja das nicht. Man kann ja quasi nicht von 0 auf 100 gehen irgendwie. Das passiert im Regelfall fast nirgends irgendwie. Also die Leute müssen erst wieder ein Stück weit lernen, wo man sich ihnen die Möglichkeit geben, dass sie selber politisch aktiv werden. Das ist ja sicher was, wozu wir als Sozialdemokratinnen und Wirtschafterinnen gegen Notstandspolitik einfach stehen. Wir wollen gemeinsam mit den Leuten was entwickeln und machen und warten nicht drauf, dass aus der Löhlstraße oder von sonst wo irgendwie die super tolle Idee kommt, sondern wir sind froh, wenn Leute selber kreative und neue Ideen haben.
Wo man das lernen kann, also ich als ATTAC-Mitglied kann daran erinnern, dass ATTAC zumindest früher immer auch eine sogenannte Aktionsakademie veranstaltet hat, ja, also nicht nur die Sommerakademie, und dort hat man sich gerade mit solchen Aktionsformen beschäftigt, ja, mit der Vielfalt, die es da gibt, also sozusagen diese ganze Guerilla-Möglichkeiten der Aktivität. Ich wollte aber zurückkommen auf die Notwendigkeit, irgendwie die Sozialdemokratie da aufzurütteln. Da sollte man wieder mal eben an die Geschichte erinnern, weil im 1933 hat man ja auch geglaubt in der Sozialdemokratie, man kann das Ganze mit Verhandlungen, mit Reden und vielleicht auch mit juristischen Wegen irgendwie die Hoffnung auf den Verfassungsgerichtshof zu setzen, lösen. Und damit ist man ja damals eingefahren. Also sozusagen, ich glaube, die Sozialdemokratie braucht auch heute wieder ein Grütel, das macht eine Aufrüttelung, damit sie erkennt, ja, da sollte sich nicht verlassen auf den Weg der Sozialpartnerschaft, sondern eben wirklich an die Mobilisierung denken, ja, bevor es vielleicht irgendwann zu spät ist und man nicht mehr mobilisieren kann. Weil die Geschichte hat also gelehrt, wenn man zu lange zuwartet, dann schließt sich irgendwann die Tür und dann ist es vorbei. Ja. Also eben, nach meiner Einschätzung war es eben im 12. Februar 1934 dann zu spät, ne, als dann der Teile des Schutzbundes sich endlich zur Wehr gesetzt haben, war man dann zu schwach, um noch Erfolg zu haben.
Ich bin zutiefst überzeugt, dass auch 1933 viel zu spät war. Man hat ja die halben 20er Jahre, wenn ich jetzt nur Schattendorf, Justizpalatzbrand als Beispiele einbringe, hat man auch zugeschaut, da hat die Partei in Wirklichkeit zugeschaut. Der Justizpalatzbrand ist ein Brand geworden, weil es eine spontane Massenbewegung war und dabei halt was rausgekommen ist, was vielleicht suboptimal war, weil Gebäude abfackeln hat politisch noch selten besonders viel weitergebracht. Aber wenn es wirklich halt eine Partei gegeben hätte, die diese Bewegung, die Teil dieser Bewegung geworden wäre, und ich glaube, Sozialdemokratie muss immer mehr wie Partei sein und muss auch Bewegung sein und dort eine Rolle gespielt hat, dann hätte man aus dieser Bewegung viel mehr machen können. Da wollte ich noch ganz kurz auf das, was du gesagt hast.
Ich gebe dir da vollkommen recht. Die Sozialdemokratie hat sich sicher falsch verhalten damals, weil sie hätte das nicht einfach den Menschen überlassen dürfen, sondern man hätte selbst sozusagen tätig werden müssen. Nach dem Urteil zu Schattendorf war klar, dass da Demonstrationen geben wird.
Mit den Menschen gemeinsam. Sag ich. Werner, was du vorher gesagt hast, wollte ich noch ganz kurz, das ist eh super, wenn du nachher was sagst, wenn du gesagt hast, es ist so in die Genetik eingeschrieben von Sozialdemokratie und Gewerkschaften, quasi die Sozialpartnerschaft oder der Korporatismus, wie man wissenschaftlich sagt. Ich glaube, das war nicht immer so, sondern wenn man in der heutigen Sprache bleibt, wir sind ja jetzt alle Corona-gebriefte Spezialisten und Spezialistinnen, dann war das eine degenerative Mutation. Die Genetik hat sich verändert. Es war nicht immer die Genetik der Arbeiterinnenbewegung, auch nicht in Österreich, dass man auf Quatschen und auf Partnerschaft mit dem Kapital gesetzt hat, sondern da war durchaus einmal Klassenkampf dabei. Und der ist halt peu à peu, natürlich beginnend mit dem Verrat 1914, mit der Zustimmung zu den Kriegskrediten, über dann die absolut fehlgeleiteten Theorien von einem Bauer irgendwie und dann halt ganz besonders mit dem reaktionären Backlash nach dem Oktoberstreik 1950, der ja jahrzehntelang als kommunistischer Putschversuch gebrandet worden ist, wo jeder übersehen hat, dass der Großteil von den Leuten, die damals gesteigt haben, Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen war. Die Frage ist, kann so eine Mutation wieder rückgängig gemacht werden? Können wir wieder zu den Wurzeln unserer Bewegung zurückkehren? Und ich glaube schon, dass man aus der Vergangenheit einiges lernen kann, ehrlich gesagt.
Ich widerspreche beide. Also ich glaube nie. Also das, was ich sage, die Bewegung, verstehst du, ist mir schon klar. Ne? Aber die Partei hat sie in der Vergangenheit und glaube auch heute, hat durch Tod und Teufel sich als Bewegung zu sehen. Ne? Weil was waren die entscheidenden Punkte in der Ersten Republik? Also die Partei hat sich deshalb, also 27 war eigentlich der aufgelegt gewesen, sozusagen noch einmal, da hätten sie nur die Macht und die Kraft gehabt. Ne? Aber sie haben Angst gehabt, genau. Angst gehabt davor. Sie haben die Hungerstreiks erlebt, die ihnen aus ihrer Sicht außer Kontrolle geraten sind. Ja. Die Arbeiterräte haben es abgestochen, weil das sozusagen aus der Sicht der Parteibürokratie unter Anführungszeichen ja, außer Kontrolle gedroht hat, außer Kontrolle zu geraten, denkt sozusagen an die Disziplinierungsversuche der Partei, zum Beispiel durch Ellenbogen, wo er gesagt hat zu den Arbeiterräten, die gesagt haben, wenn die nicht spuren bei uns im Betrieb, übernehmen wir den Betrieb. Ja? Wo er gesagt hat, nein, das wollen wir nicht. Ja? Und das war auch 27 so, weil das war in Wirklichkeit aus der Sicht der Parteiführung, das, was da am Ring passiert ist, ist einer außer Kontrolle geraten. Ne? Und von dem hat die Partei permanent Angst gehabt, zumindest in der Ersten Republik, diese Dinge nicht leiten und lenken zu können. Ne? Und das ist sozusagen, einerseits hat man sich aber als Bewegung gesehen, auf der anderen Seite hat man Bewegungen, die sich selbst organisieren müssen, hat man nicht zulassen. Ne? Und ich behaupte, das ist heute nach wie vor genauso. Ne? Also was jetzt bei uns dazu kommt, durch Rechtspopulismus und neoliberale Strukturen, ne, ist das einfach, ich glaube, dass die heutige Partei zwar redet von Bewegung, aber die Prinzipien einer Bewegung nie akzeptieren würde. Ne? Also das Selbstbestimmungsrecht sozusagen von Gruppierungen innerhalb der Partei, das erleben wir permanent an unserer Geschichte, wie sofort reagiert wird, wenn links irgendwas existiert. Ne? Also sagen, Rechte dürfen wir in der Partei, Linke dürfen weiters nicht sagen, was Rechte tun. Ne? Und darum glaube ich nicht, also bin ich nicht ganz überzeugt, bin ich nicht bei euch beide, dass man sagt, sozusagen, was können wir tun, um eine Bewegung innerhalb der Partei zu initiieren. Ich glaube, es braucht schon natürlich diese Arbeit innerhalb der Partei, aber es braucht auch sozusagen den Druck von außen. Ne? Also das, was du gerade über die Studie gesagt hast, ist für mich ein Symbol, die Jugend wird bereit, und das erleben wir auch bei der Fridays for Future, ne? Also sozusagen einfach da Druck zu entwickeln, ne? dass die Partei oder halt die fortschrittlichen Kräfte innerhalb Österreichs gar nicht mehr anders können, als damit zu tun. Aber zu warten, dass aus dem Apparat das kommt, das glaube ich nicht, dass das funktioniert.
Also, da muss ich Ihnen, Franz, Werner, vollkommen recht geben. Also, das wird nicht von intern kommen.
Ich wollte auf das, was der Werner richtig angesprochen hat, weil ich mich auch damit beschäftigt habe, der Jänner-Streik 1918. Ja, es wäre eine Gelegenheit gewesen. Da ist was passiert, sozusagen, wovon die Sozialdemokratie überrascht wurde, na, sozusagen von einer massiven Streikbewegung, ausgehend von Wiener Neustadt in den Daimler-Werken. Wo man die Möglichkeit gehabt hätte, sozusagen sich davon angeregt draufzusetzen und das weiterzutreiben, aber man Angst davor hatte, wo sich das hinentwickelt und lieber mit der Regierung sich zusammengesetzt hat, um das Ganze möglichst schnell wieder unter Kontrolle zu bringen und den Streik zu beenden. Ja. Also das ist sozusagen ein sehr, sehr trauriges Beispiel aus der Sozialdemokratie, wie sie in einer bestimmten Situation damit umgegangen ist, was sich sozusagen aus der Arbeiterschaft, aus der Masse heraus entwickelt hat. Das wäre ein Druck gewesen, sozusagen, auf den man die richtige Antwort hätte geben können damals.
Ich halte es ja für problematisch, wenn man das Ganze nur Jänner-Streik nennt. In Wirklichkeit, Werner, sehe ich keinen Widerspruch zu dem, was du sagst irgendwie, weil es war tatsächlich so, dass nach dem Ersten Weltkrieg ist Österreich mitten in einer revolutionären Situation gewesen. Es hat Arbeiterinnenräte gegeben, es hat Betriebe unter Arbeiterinnen Kontrolle gegeben, es hat eine Massenbewegung gegeben von politisierten Frauen, von Arbeiterinnen, die Soldaten waren und von der Front zurückgekommen sind irgendwie und die bereit waren, den Kapitalismus zu stürzen. Und wer hat es verhindert, dass der Kapitalismus in Österreich gestürzt worden ist? Das war die Sozialdemokratie. Und das Interessante ist ja, man kann vielleicht nur darüber reden, dass man sagt, österreichische Revolution, ich halte den Begriff Revolution für übertrieben, weil Revolution sage ich gern nur dann, wenn es halt wirklich erfolgreich war. Das war es definitiv nicht. Wer hat die Arbeiterräte abgedreht, um es unter Kontrolle zu bringen? Das war natürlich die Sozialdemokratie. Das Interessante ist ja, dass sich das Ganze 1945 nochmal wiederholt hat irgendwie, was immer so gern vergessen wird und was viel weniger Leute wissen, wie die Situation nach dem Ersten Weltkrieg. Es waren 1945, nach Kriegsende, waren in Österreich 8.000 Betriebe unter Arbeiterinnenkontrolle. Es waren natürlich, zu einem Gutteil waren das Betriebe, wo zuerst Nazischefe tätig waren und abgehauen sind. Und dann haben halt die Arbeiterinnen dafür gesorgt, dass unter ihrer eigenen Kontrolle wieder produziert worden ist. Auch um ihre Arbeitsplätze zu sichern, auch um die Bevölkerung zu versorgen, da hat es viele Gründe dafür gegeben. Aber nichtsdestotrotz war die Form, wie das passiert ist, eigentlich die Basis für eine neue Gesellschaft, für eine nachkapitalistische Wirtschaftsordnung. Und wieder ist es halt nachher, hat man das Ganze eingefangen über Betriebsratswahlen und diese Bewegung war aber noch in die Köpfe drin und eben erst mit dem Oktober 1950, mit dem Oktoberstreik, hat man es halt geschafft, ideologisch das wirklich aus die Menschen Aussicht zu bringen. Wenn ich sage, die Partei muss auch eine Bewegung sein, dann rede ich von einer idealen Partei, wie ich mir es vorstelle. Unabhängig davon, ob das mit der heutigen Sozialdemokratie möglich ist oder nicht. Irgendwie. Ich rede von einer Partei, wie sie notwendig ist in der Arbeitsteilung zwischen Partei und Gewerkschaft, die wirklich für grundlegende gesellschaftliche Veränderung sorgen kann. Und überlegen wir jetzt im ersten Moment nicht groß irgendwie, ob das mit der heutigen Sozialdemokratie in Österreich, Deutschland, Frankreich, wo auch immer es überhaupt noch nicht gibt, weil in Italien zum Beispiel gibt es ja gar keine mehr, in Griechenland ist sie mehr oder weniger vernichtet. Das ist ja auch durchaus ein möglicher Weg, der vor uns liegen könnte in Österreich. Also ich sehe momentan, ich meine, man sieht zwar die ganzen Sonntagsfragen irgendwie, wo es kurz Burli irgendwie ein bisschen obig geht, aber was gewinnt denn die Sozialdemokratie? Ein Prozent oder mehr oder sonst irgendwas? Also der große Umschwung in Richtung SPÖ, den sehe ich momentan nicht in Österreich auf der elektoralen Ebene, weil tatsächlich, ich glaube, dass ganz viele Leute, das war zum Beispiel auch ein Ergebnis dieser Jugendstudie, dass halt neben diesen politisch bewussten Jugendlichen gibt es halt ganz viele, die frustriert sind und gar nicht mehr wollen gehen, weil sie einfach, und ich glaube schon, dass da ein total richtiges Denkmuster dahinter gibt, einfach nicht mehr daran glauben, dass man mit Wahlen was verändern kann. Es gibt diesen anarchistischen Spruch, würden Wahlen wirklich etwas verändern, wären sie schon längst verboten. Ich bin jetzt so ziemlich der Letzte, der irgendwas mit Anarchismus anfangen kann. Aber tatsächlich sind natürlich bürgerliche Wahlen ein Stück weit auch was systemstabilisierend ist. Darüber ist die Arbeiterinnenklasse ins bürgerliche System eingebunden worden irgendwie. Es braucht eine neue Form von Demokratie. Demokratie muss ja viel mehr sein, wie alle ein paar Jahre mal ein Kreuzl machen zu können. Allein, dass es keine Möglichkeit gibt, wenn einem eine Regierung nicht mehr passt, zum Beispiel, die abzuwählen jederzeit. Ja, wo es zum Beispiel bei Betriebsräten gibt es nur Überreste aus dieser revolutionären Phase, die ja zum Betriebsrätegesetz geführt hat. Betriebsräte können zum Beispiel schon noch abgewählt werden. Ein Bundeskanzler, okay, der ist ja nicht gewählt, aber es kann zum Beispiel auch kein Mitglied des Nationalrats abgewählt werden, egal was der Typ oder die Frau macht. Die können 5 Jahre lang Scheiße bauen und du kannst überhaupt nichts machen. Also ich glaube, man muss auch, wenn man völlig zu Recht kritisiert, dass einfach Partei und Gewerkschaft überhaupt nicht demokratisch funktionieren, dann muss man aber auch die angeblich so tolle bürgerliche Demokratie hinterfragen und sich überlegen, wie könnte eine bessere Form von Demokratie ausschauen. Und die jederzeitige Abwählbarkeit, glaube ich, gehört schon dazu irgendwie. Das ist total spannend. Werner, du hast uns vor einer Woche oder so, oder vor 2 Wochen hast du uns einen Ausschnitt von einem neuen Buch vom Dörre geschickt, wo auch vier ehemalige SPÖler, die jetzt FPÖ wählen, seit vielen Jahren interviewt worden sind. Und einer hat zum Beispiel was gesagt, was ich für absolut richtig halte, nämlich Leute, die in einer anderen Lebensrealität leben, indem sie viel mehr verdienen, die nie was Normales gekackelt haben, können uns Arbeiter nicht verstehen. Und das halte ich zum Beispiel auch für absolut richtig. Also ich glaube einfach, dass wenn man wirklich davon ausgeht, dass Parlamente die Bevölkerung repräsentieren sollen, dann müssen die Leute, die in Parlamenten sitzen, die gleiche Lebensrealität haben. Das wird nur gehen mit einer massiven Einkommensbegrenzung.
Da gebe ich dir absolut recht, Axel. Ich würde auch noch einen anderen Punkt ansprechen, was ein Problem der Sozialdemokratie seit Jahrzehnten ist. Und das ist für mich irgendwie die Abkehr. Es ist ja sozusagen von den Anfängen der Sozialdemokratie an, war ja immer sozusagen die Diskussion, ist der Weg, um die politischen Ziele zu erreichen, irgendwie Reform oder die Revolution? Und das kann man durchaus sozusagen mal den einen oder den anderen Weg einschlagen, was aber sicherlich verkehrt ist, dass sozusagen seit Jahrzehnten die Sozialdemokratie die Revolution ausschließt und sozusagen nur noch den Weg der Reformen geht. Ne? Aber über Reformen, die um der Reformen willen, sozusagen geht man nicht mehr gegen den Kapitalismus vor, sozusagen wie nicht nur das System Kapitalismus ändern und den Sozialismus schaffen. Ja? Also so kann man ja nicht erfolgreich sein. So muss die Sozialdemokratie irgendwann einfach dann auch ihre Attraktivität für die Menschen verlieren, ja? Wenn sie sozusagen dieses Ziel aus den Augen verliert und sozusagen nur mehr versucht, über Reformen den Kapitalismus ein bisschen zu zähmen und die extremen Ausprägungen abzufeilen. Ja? Das ist auf jeden Fall zu wenig. Damit kann man, glaube ich, irgendwie nicht wirklich die Menschen auf Dauer gewinnen, oder?
Absolut. Ich bin überzeugt davon, man muss Reform und Revolution miteinander verbinden, weil man kann als Linker nicht dabei zuschauen, dass Leute verhungern zum Beispiel. Da muss man was dagegen tun und kann nicht sagen, naja, verhungert er halt irgendwie. Wir machen eh irgendwann die Revolution, dann verhungert keiner mehr. Das war einfach zynisch. Ja, man muss auch jetzt schauen, dass man die Lebenssituation von Menschen verbessert. Aber der große Unterschied ist, dass in der ursprünglichen Arbeiterinnenbewegung waren Reformen immer so angelegt, dass sie das Bewusstsein von Menschen weiterentwickelt haben. Dass sie quasi die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Änderung des Systems, sprich von einer Abschaffung des Kapitalismus, auch in sich getragen haben. Und das ist irgendwann komplett verloren gegangen. Ich meine, ich finde es ja total interessant. Wir diskutieren heute darüber, wie wir einmal kurz los und reden eigentlich die ganze Zeit über die Sozialdemokratie. Und ich glaube schon, dass es da einen guten Grund dafür gibt. Irgendwie. Weil tatsächlich ist es ja eigentlich die Aufgabe der Arbeiterinnenbewegung, die Interessen der Arbeiterinnenklasse, also der 98% in der Gesellschaft zu vertreten. Und wenn die Sozialdemokratie das tatsächlich machen würde, mit all den Dingen, die wir vorher erwähnt haben, Einbindung der Leitsäuber, demokratische Entscheidungen, tatsächlich Kritik am Kapitalismus und Interesse daran, den zu stürzen und so weiter und so fort, dann glaube ich, wäre die Sozialdemokratie tatsächlich eine Massenbewegung, die stark genug wäre, den Kurz morgen aus dem Amt zu fegen. Also in Wirklichkeit liegt es an Fehlern der Sozialdemokratie, dass so wäre, wie der Kurz überhaupt an die Macht kommen können hat.
Das ist die eine Seite, aber jetzt sage ich mal, dein Exkurs zuerst sozusagen, dass das Wahlsystem ausschließlich bürgerlich ist, gehe nicht ganz mit dir mit, weil unser jetziges Wahlrecht ist eigentlich blutig erkämpft worden mit der Arbeiterinnenbewegung. Ja. Und umsonst haben wir nicht erst vor kurzem das 100-jährige das Wahlrecht der Frauen sozusagen zelebriert. Die Frage ist eher, ja, zu sagen, wie wird es gelebt? Ja, zu sagen, das ist ein zweites Paar Schuhen, über Abwählbarkeit haben wir ja gesprochen. Das ist ja mehrfach in unseren Kreisen, das, was du gesagt hast, zu sagen, mehrmals gefordert worden. Ich denke mir, das sind einfach notwendige Schritte. Ja. Ich glaube, dass eher daran scheitert, was diese Mobilisierung anbelangt, ja, dass es kein durchgängiges Bild gibt, was könnte es anstatt des Kapitalismus geben. Sozusagen, allein die Idee, die wir mehrmals auch in unserem Kreis diskutiert haben, zu sagen, gehört der Wohnbau oder sozusagen überhaupt die Vergabe von Wohnungen und sozusagen das gehört dem Privatkapital entzogen, das ja. Traut, glaube ich, niemand in der Partei zu sagen. Ja? Oder dass ich sage, der gesamte öffentliche Verkehr ist sozusagen gehört unter gesellschaftliche Kontrolle und nicht mit durchsetzt sozusagen mit irgendwelchen privaten Busunternehmen und Eisenbahnunternehmen wie Haselstein oder wie immer. Ja. Oder gehört der ganze Gesundheitsbereich inklusive Pharma, Covid zum Beispiel sozusagen, als Beispiel hernehmen, sozusagen, gehört vergesellschaftet. Ne. Das traut sich in der Durchgängigkeit niemand in der Partei zu sagen. Und nachdem es sozusagen dafür keine qualifizierte Mehrheit gibt, auch für dieses andere Gesellschaftsbild, ne, hapert alles andere. Ne? Weil, wenn ich sage, wenn eine qualifizierte Mehrheit für so ein Gesellschaftsbild wie immer oder für Schritte dahingehend habe, ne, dann kann ich sagen, okay, Bildungsmaßnahmen und Maßnahmen innerhalb der Partei, wo ich sage, ich bereite Funktionäre, Funktionärinnen, Mitglieder, können sozusagen vor auf inhaltlich das emotional erfassen und was ja derzeit ja nirgends passiert und in den seltensten Fällen auch bei gewerkschaftlicher Weiterbildung, überlegt man sich ja nicht, jetzt sagt man ein leibliches Recht aus Hand, tut es auch emotional abholen, das glaube ich alles nur, aber wenn es darum geht, gemeinsame Handlungsstrategien aus dieser Erkenntnis zu entwickeln, ne, das wäre dann notwendig. Ne? Aber nachdem ich nicht weiß, wo es hingeht, also das Ziel eigentlich nicht kenne, sondern halt irgendwie mich arrangieren mit irgendeinem dubiosen Kapitalismus, wo das Wort Klasse als Partei schon gar nicht mehr in den Mund nimmt. Ne? Also ist natürlich schwierig, sozusagen Aktionsformen zu entwickeln, wo eben Junge zum Beispiel mitgehen. Ne? Mhm. Und ich glaube, die Diskussion um Aktionsform erst wirklich dann von Erfolg gekrönt ist, wenn man sagt, wir haben eine Idee, wie das Gesellschaftsbild ausschauen soll in Zukunft. Und das gibt's ja, die Antwort gibt es ja nicht. Ne?
Aber die Frage ist, ob man das überhaupt will. Also ich persönlich bin zum Beispiel, das ist ja eine uralte Diskussion in der Arbeiterinnenbewegung. Ja? Die Ansagen irgendwie fälschlicherweise, dass das, was manche als Sozialismus bezeichnet haben, Stalinismus und Co., dass das bei Marx angelegt ist irgendwie. Ja? Was ein Blödsinn ist irgendwie, weil Marx und Engels haben eigentlich ganz wenig über eine künftige Gesellschaft geschrieben. Die anderen sagen wiederum, oder machen das Marx und Engels zum Vorwurf, dass sie nichts über eine künftige Gesellschaft geschrieben haben. Ich persönlich glaube, dass es dafür viele gute Gründe gibt. Ja, weil ich meine, utopische Sozialisten wie Owen, Fourier und Co. hat es genügende gegeben. Aber tatsächlich, glaube ich, ist es in meinen Augen zumindest, wäre es ein Widerspruch, wenn uns wir oder 100 oder 1000 oder egal wie viele Leute zusammensitzen und sagen, eine zukünftige Gesellschaft muss so und so und so und so ausschauen. Sondern ich glaube, dass eine wirklich menschenwürdige Gesellschaft nur entstehen kann, indem die Menschen bei der Weiterentwicklung der Gesellschaft selbst beteiligt sind. Da kann man vielleicht ein paar Eckpfeiler festmachen, sowas wie du erwähnt hast, Werner, es darf keinen privaten Profit mehr geben, zum Beispiel mit unserer Gesundheit, mit unserem Wohnen etc. pp. Wenn es nach mir geht, darf es überhaupt keinen privaten Profit mehr geben. Und ich glaube, dass das viele Leute in der Partei so sehen, nur halt keine, die weiter oben sind. Und das ist schon, glaube ich, der Punkt irgendwie, wo man auch auf die Demokratiefrage zurückkommen muss. Ja? Gemeinsam was Neues entwickeln kannst, nicht mit dieser Form von Demokratie, wie wir jetzt haben, wo 183 Leute über fast 9 Millionen Leute entscheiden. Erstens einmal muss man dann die Frage stellen, warum dürfen nicht alle Menschen mitentscheiden, die in dem Land leben, Punkt 1. Und Punkt 2 muss man natürlich alle die Möglichkeit geben, bei dieser Entwicklung dabei zu sein. Und das geht nicht, wenn 183 Leute 5 Jahre lang tun können, was sie wollen. Das ist genau das, was ich meine mit bürgerlicher Demokratie. Ja.
Und repräsentativer Demokratie, ja.
Repräsentativer, das ist ja ein Teil der bürgerlichen Demokratie, genau. Natürlich ist die von der Arbeiterinnenbewegung erkämpft worden und sie war ja extremer Fortschritt im Vergleich zu dem, was vorher war. Das ist ja überhaupt nicht abzustreiten und sie hat gleichzeitig halt eine andere Seite. Sie ist nämlich genauso eingeführt worden, wie sie jetzt ausschaut, um letztlich Arbeiterinnen-Demokratie zu verhindern, um den Kapitalismus für die Zukunft abzusichern. Und dem müssen wir unsere eigene Form von Demokratie gegenüberstellen, wo wirklich alle Leute sie beteiligen können, die sie beteiligen wollen. Ich sage jetzt bewusst wollen, weil wir wollen ja niemand dazu verpflichten irgendwie. Das darf ja zumindest mein Menschenbild auch wieder widersprechen, dass ich sage, jeder muss sich politisch engagieren. Natürlich darf ich mir das wünschen, ja. Aber es ist halt was anderes wie eine Verpflichtung. Ja? Und ich glaube, es wird eine andere Form der Demokratie brauchen, um eine andere Gesellschaft überhaupt aufbauen zu können. Arbeiterinnen-Demokratie, proletarische Demokratie, Rätedemokratie, es gibt viele Begriffe dafür. Letztlich haben alle die gleichen Grundsätze. Es gibt niemanden, der über den anderen bestimmen darf. Es darf niemand geben, der mehr verdient wie die anderen durch seine politische Tätigkeit. Es muss die Möglichkeit geben, wenn es notwendig wird, Vertreter zu wählen, klar, weil reine Basisdemokratie funktioniert nicht, dann muss es die Möglichkeit geben, die Leute jederzeit wieder abzuwählen. Das sind so Grundpfeiler, die es, glaube ich, gibt dafür. Und dann muss man das konkret ausgestalten, und zwar mit den Menschen gemeinsam ausgestalten. Das halte ich für total wichtig. Und nicht, dass wir jetzt sagen, keine Ahnung, im Sozialismus muss dann jeder noch 23 Stunden arbeiten. Keine Ahnung, vielleicht sind die 23 Stunden ein völliger Blödsinn. Irgendwie. Das wissen wir halt nicht, weil wir nicht wissen, was man alles an Ressourcen freimachen kann, irgendwie, wenn man all die unnötige Scheiße, die es jetzt gibt im Kapitalismus, von Werbung über Marketing bis zu Tralala abschafft. Ja. Und das ist jetzt nur ein Beispiel unter Hunderten, die man wahrscheinlich diskutieren muss. Ja. Man muss ja dann auch, es ist ja diese uralte Frage zum Beispiel auch über soziale Unterdrückung, ja, Frauenbefreiung, die Gleichstellung von Frauen. Ich bin überzeugt, die wird es nicht geben im Kapitalismus. Können wir heute aber schon ein fixfertiges Programm machen, wie Frauenbefreiung wirklich ausschauen muss in einer Gesellschaft, wo es überhaupt möglich wird? Wir können Wünsche daran formulieren und wir können Grundprinzipien formulieren, aber die konkrete Umsetzung, hundertprozentig jetzt schon auszuformulieren, halte ich für unrealistisch.
Ich gebe dir recht, Axel, mit einer Einschränkung, weil du ja vorhin Marx, Engels, den utopischen Sozialisten gegenübergestellt hast. Ich denke, man braucht durchaus beides. Ja? Also Marx, Engels ist sehr wichtig, ja, sozusagen, um den Weg des Sozialismus einzuschlagen. Aber ich glaube, es schadet nicht, wenn man auch schon ein bisschen eine Vorstellung davon hat, wie der aussehen soll. Ja? Weil wenn man dann sozusagen die Macht erlangt, sollte man dann auch wissen, wie man da weitermacht. Was ich noch ansprechen wollte, ist, was ist denn so eine Schwäche unseres demokratischen Systems aktuell? Ich sehe es darin, dass so auf Umfragen geschaut wird. Ja? Sozusagen alle Parteien schauen, was wird in Umfragen gesagt, und daran orientieren sich die Politiker, Politikerinnen. Aber Früher hat man ja daran gedacht, dass man auch Menschen hat, also sozusagen die Arbeiterschaft, die man erst heranführen muss, bilden muss, dem man erst sagen muss, wer sie sind, ja, welche Rolle sie in der Geschichte haben können. Ja. Auf das vergisst man ja völlig, dass es sozusagen auch diese Notwendigkeit gibt. Man kann nicht einfach, was jemand aktuell irgendwie auf eine Frage sagt, für bare Münze nehmen. Ja. Das kann ja sozusagen eben daher rühren, dass das ja einfach durch falsche Einflüsse ja zustande kommt. Ja, heute in der Gesellschaft, die noch immer kapitalistisch geprägt ist, wo die Medien sozusagen unter dem Kapitaleinfluss stehen, werden die Menschen auch einseitig beeinflusst. Ne? Man kann ja auch nicht erwarten, dass die richtigen Antworten kennen. Die muss man ja auch erst dorthin führen. Und auch das wird heute völlig vergessen.
Ich glaub, du hast total recht, Gerhard, irgendwie. Man kann nicht notwendigerweise mit irgendwelchen ganz konkreten Sachen arbeiten. Es ist komplett lächerlich, irgendwie, wenn man an Meinungsumfragen sich orientiert, will man jetzt 50 oder 55.000 Langzeitarbeitslose weniger haben. Wir müssen wieder auf Grundprinzipien gehen. Wir wollen gar keine Langzeitarbeitslosen haben. Wir wollen alle Menschen, die eine Arbeit haben, eine Arbeit geben irgendwie. Und deswegen fordern wir auch nicht die 30 oder 32 oder was auch immer Stundenwoche, sondern sollten eigentlich fordern, die Arbeitszeit so lange zu verkürzen, bis alle, die eine Arbeit haben wollen und auch arbeiten können, eine Arbeit haben. Ja. Und ich glaube, es gibt so schöne Grundprinzipien, mit denen wir es früher durchaus geschafft haben, viele Menschen zu mobilisieren. Solidarität, Internationalismus. Also für mich nach wie vor die perfekte Definition einer zukünftigen Gesellschaft ist, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Ja, es werden die Leute nicht das Gleiche haben wollen, irgendwie alle auch in Zukunft. Ja, der eine will viel mehr Bircher wie ich und der andere will halt weiterhin ein Auto haben, zum Beispiel. Ja, und das jetzt schon festzumachen, das war lächerlich, aber diese Definition, jeder tut das, was er kann und jeder kriegt das, was er braucht, das ist total ein schönes Bild für mich. Warum man das halt, glaube ich, nicht machen können, ist, weil es in Wirklichkeit ein Versagen gegeben hat, diese soziale Frage weiterhin zu stellen, irgendwie in dem schon erwähnten Buch irgendwie von Dörre gibt es einen Klappentext, der das für mich eigentlich perfekt zum Ausdruck bringt, nämlich Sympathie für die äußerste Rechte entsteht, weil Klassenkategorien wissenschaftlich wie politisch aus der Mode gekommen sind. Eine demobilisierte Klassengesellschaft bildet den Nährboden, den die radikale Rechte für eine Umdefinition sozioökonomischer und kultureller Spannungen nützt. Und das ist genau in Wirklichkeit eine Folge des Versagens der Sozialdemokratie und der Arbeiterinnenbewegung. Wir tun es so, wie wenn es gar keine Klassen mehr gab. Wir tun es so, wie wenn wir uns schämen müssten dafür, dass wir Arbeiterinnenklasse sein irgendwie. Und das ist total lächerlich. Und da sagen dann viele irgendwie, ja, aber das war das große Erfolgsversprechen unterm Kreisky und so weiter und so fort. Und die Malise, glaube ich, hat vorher schon auch die Sozialistenprozess 1936 erwähnt. Und da hat der Bruno Kreisky, finde ich, total ein tolles Statement abgegeben, was ihm heute keiner mehr zutrauen würde. Das war der junge Kreisky und das war in meinen Augen der Kreisky, der recht gehabt hat irgendwie. Der Kreisky hat nämlich schlicht und einfach gesagt, ich habe schon gesagt, dass ich nach wie vor Sozialist bin. Oder die Taten der Regierung noch die aufmerksamste Lektüre nicht-sozialistischer und antimarxistischer Werke, wozu ich während meiner Haft ausgiebig Gelegenheit hatte, ließ mir eine andere Lösung als die des Sozialismus als möglich erscheinen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Ich halte weiterhin den Klassenkampf für das einzige Mittel der Befreiung der Arbeiterschaft. Gut, es war nicht geändert, aber der Kreisky hat recht gehabt im 36er Jahr. Der Kreisky im 76er Jahr, wo er mit Bürgerliche und Ex-Nazis parkiert hat, hat Unrecht gehabt. Das heißt, Menschen verändern sich, Parteien verändern sich und wir können es verändern. Wir kommen leider schon wieder zum Ende. Wie immer irgendwie erinnern wir euch dran, verbreitet unseren Podcast weiter, er ist auf unserer Webseite, er ist auf unseren ganzen Social Media. Wir freuen uns über jede Verbreitung. Wir freuen uns aber auch darüber, wenn es uns eine Rückmeldung gibt, ob es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, wenn es uns Fragen stürzt dazu. Ganz besonders darf man uns freuen, wenn es uns Themen für zukünftige Podcasts vorschlägt. Nicht, weil wir selber keine Ideen haben, sondern weil wir es einfach total spannend finden, da wir uns mit den Themen, die euch wirklich bewegen, auseinandersetzen. Wir glauben schon, dass die Mehrheit der Leute, die unseren Podcast hört, Sebastian Kurz auch morgen kurzen will, nämlich, dass er nicht mehr Bundeskanzler ist. Schreibt uns einfach an kontakt@aufwiderstand.at. Das Ende davon ist auch der Name unserer Webseite, also aufwiderstand.at. Dort findet man einen Podcast, findet alle unsere anderen Dinge. Und werden in nächster Zeit auch wieder politisch aktiv sein. Es gibt zum Internationalen Flüchtlingstag gibt's einen Marsch, wo wir wieder mit einem großen Block uns beteiligen werden. Und danach wird auch der nächste Podcast entstehen. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch gemeinsam mit einem herzlichen Auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.